Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
Hello.
Hello.
So, wir wollen wieder sprechen. Wir sind immer noch mitten im Versöhnungsprozess. Also seit 3 Wochen sind wir jetzt im Versöhnungsprozess. Ne? Also um die Dramaturgie der vorangegangenen Folgen aufzugreifen, habe ich gerade gedacht. Sind wir ja gestartet mit der Vorwurfsfalle. Was sind Vorwürfe? Wie versauen die einem eigentlich das Leben? Und weil man sie ja selber erzeugt, wie versaut man sich eigentlich selbst das Leben mit diesen Vorwürfen? Und dann sind wir ja übergegangen in die Folge der Vergebung, weil das ist ja ein Schlüssel, den man drehen kann oder muss. Also konditionales Muss, wenn man die Vorwürfe loswerden will. Und dann haben wir in der Folge Release die andere Seite der Medaille präsentiert. Also was braucht es noch als Pendant zur Vergebung? Nämlich, dass man sich auch mal anschaut, was habe ich eigentlich selber gemacht? Vorher, nachher, bevor der andere blöd zu mir war, danach. Um wirklich so eine Versöhnung mit vergangenen Ereignissen zu erzeugen. Und jetzt wollten wir noch einen nachlegen, insbesondere für die, die sagen, die letzte Folge ist mir vielleicht schwer gefallen. Also nicht, dass uns Anrufe erreicht hätten, aber wir kennen das ja aus der Arbeit, dass man sich damit ein bisschen schwer tut. Also sagt, ja, einerseits weiß ich schon, ich war auch doof zu meinem Bruder, aber der war ja halt auch doof und warum soll ich mich jetzt zuerst entschuldigen? Warum soll ich jetzt anerkennen, was ich gemacht habe, weil der hat das ja auch nicht anerkannt. Und was uns dann immer wieder auffällt, ist in diesem Anerkennen darüber, was man selber gemacht hat, taucht eben ein mental-emotionales Konzept auf und ein Gefühl, mit dem man dadurch dann konfrontiert ist, nämlich das Konzept von Schuld. Also man will halt irgendwie nicht der Schuldige oder die Schuldige sein. Und das Gefühl, was dazu dann auftaucht, ist Scham. Also es ist irgendwie schambesetzt. Und deswegen dachten wir, zur Ermächtigung, zur Erleichterung für diese wirklich powervolle Übung, die wir in der letzten Folge präsentiert haben, machen wir heute nochmal so eine Extra-Folge ganz rund um das Thema Schuld. Also was ist das eigentlich?
Oder gibt es das überhaupt?
Also, gibt es das überhaupt, genau.
Weil die Frage, was ist das, setzt ja voraus, dass es das gibt. Und natürlich kann man sagen, es gibt sie, sonst könnte man ja gar nicht darüber sprechen, aber in welcher Form gibt es sie? Und ich glaube, wir können die Katze aus dem Sack lassen. Es gibt sie nur und wirklich ausschließlich nur als geistiges Konzept. Ja. Und als dieses geistige Konzept hat es natürlich unterschiedliche Funktionen. Insbesondere im juristischen Sinne hat es eine Funktion. Und über dieses Schuldkonzept, also im juristischen Sinne, wollen wir heute, glaube ich, auch gar nicht sprechen. Ne?
Also wenn einer mir ins Auto fährt, ne, da gibt es Regeln und dann ist er im juristischen Sinne schuld und dann muss er das ausgleichen. Und wenn er das nicht will, dann geht das auch zu Recht vor Gericht und wird durch eine neutrale Instanz analysiert, bewertet und dann wird ein Ausgleich erzeugt. Und daran wollen wir gar nicht rütteln. Das finden wir super, das finden wir auch richtig. Das soll auch genauso weiter stattfinden. Das organisiert unser Zusammenleben. Punkt.
Es ist nämlich auch kein rechtsphilosophischer Podcast, aber durchaus auch ein philosophischer Podcast. Und deswegen wollen wir über das andere geistige Konzept sprechen, nämlich die moralische Schuld. Ne? Sehr stark angelehnt an das religiöse Schuldkonzept, aber man kann es verallgemeinern zum moralischen Schuldbegriff. Und selbst das gibt es tatsächlich nur als ein geistiges Konzept. Heißt, das hat sich mal jemand ausgedacht. Jemand oder eine Gruppe von Menschen hat sich das irgendwann mal ausgedacht, hat da offensichtlich gutes Marketing für betrieben. Denn das kann man daran erkennen, dass viele Leute dieses geistige Konzept nicht gekauft haben, aber jemandem abgekauft haben, so im Sinne von, sie haben es übernommen. Und auch heute noch anwenden. Jahrtausende nach der Erfindung. Und da könnte man sich ja mal fragen, wieso eigentlich? Also wieso haben sich Menschen das ausgedacht? Und zu welchem Zweck? Und funktioniert es eigentlich? Weil wenn man dann das geistige Konzept irgendwann mal loswerden will, weil man merkt, das zu benutzen hat mehr Nachteile als Vorteile, dafür muss man sich halt mal die Frage stellen, funktioniert das überhaupt?
Ja, und da würde ich sagen, wofür es auf jeden Fall funktioniert, ist, dass die Menschen Angst haben.
Ja. So. Und häufig aus dieser Angst heraus etwas tun, was jemand anderes will. Anders ausgedrückt, Schuld ist super, um Menschen zu manipulieren.
Ja, Menschen gegen ihren Willen in irgendeine Richtung zu manipulieren oder anders ausgedrückt, sie moralisch dazu zu erpressen oder zu zwingen, dass sie sich an einen bestimmten Verhaltenskodex halten, bestimmte Regeln, Bedingungen erfüllen, etc. Also, weil das Konzept ja so aufgestellt ist, der Schuldige wird ausgedeutet und der muss dann irgendeine Bestrafung befürchten. Also kann man ja wirklich mal weit zurück ins Mittelalter gehen. Also man musste befürchten, dass man an den Pranger gestellt wird, bloßgestellt wird, wenn man sich nicht an Regeln gehalten hat. Also die Angst vor Strafe, die steht halt bei diesem mental-emotionalen Konzept von Schuld, steht die Angst vor Strafe halt kontinuierlich als Damoklesschwert im Raum.
Genau, und der Strafe konntest oder kannst du häufig nur aus dem Weg gehen, indem du Wiedergutmachung leistest dafür, ne, woran du dich schuldig gemacht hast. Das heißt, du musst irgendetwas bezahlen oder jemand anderem irgendetwas geben oder eine Leistung für ihn erbringen, damit du vielleicht gar nicht frei bist von Schuld, aber zumindest die Strafe nicht bekommen musst. Und deswegen können andere dich mit diesem Konzept irgendwohin manipulieren, dass du ihnen etwas gibst, was sie von dir haben wollen. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das muss nicht mal ein monetärer Gewinn sein. Das kann auch sowas sein wie, dass du performst bei der Arbeit. Was fällt dir noch ein, was man so
Ach,
abliefern muss?
andauernd muss man doch ab. Also ich habe gerade gedacht, das kennt man doch aus allen menschlichen Begegnungen.
Ja,
Weil
das
also ich
stimmt.
kenne auch ganz wenig Menschen, die mit diesem Konzept nicht irgendwie zu tun haben. Ne? Also ja, inzwischen kenne ich weniger, weil viele ja natürlich irgendwie unsere Kurse machen und diese ganze Erkenntnis haben und so. Also auch der Freundeskreis und so. Also, aber wenn ich zurückdenke in die Zeit vor 10, 15 Jahren, ist egal, ob im beruflichen Umfeld, in der Familie, bei meinen Eltern schon, mit Geschwistern, also im Freundeskreis. Also man ist früher oder später, wenn irgendwas Blödes passiert, ist man automatisch damit beschäftigt, irgendwie die Schuld loszuwerden. Also schon mal zu signalisieren, ich war es nicht. Ne? Oder ganz reuevoll, demütig zu kommen, zu sagen, ich war es, ne? Asche auf mein. Das ist ja tatsächlich so, dass man das manchmal sogar so framet, ne? Asche auf mein Haupt. Also allein so ein Spruch. Das ist ja, da referenziert man ja noch so eine alte Strafe. Also Asche über mein Haupt, ich war's.
Ja, das hatte ich soll ja immer mal wieder meinen Vater zitieren.
Ja.
Er hatte auch so eine sehr theatralische Art, dann ich war es zu sagen. Er sagte dann: Mea culpa, mea maxima culpa.
Ja.
Ne? Aber er hat es natürlich so übertrieben, dass er es damit schon ins Lächerliche gezogen hat, weil er unterm Strich, glaube ich, nicht wirklich an das Konzept geglaubt hat.
Ja.
Aber das waren schon die ersten Anfänge für meinen Umgang mit der Schuld. Ja, räumlich. Und ich habe vorhin noch mal gedacht, also in Firmen begegnet es uns ja auch
Ja, andauernd.
ständig. Und in Firmen, finde ich, kann man auch die negative Seite davon sehen. Natürlich glaubt man damit zum Beispiel Mitarbeiter zu besseren Leistungen animieren zu können oder seine Kollegen dazu animieren zu können, ne, zu kooperieren. Allerdings, was wir immer wieder feststellen, wenn sich so ein Konzept wie Schuld in einer Firma breit gemacht hat, was dann auf der Strecke bleibt, ist Risikobereitschaft, Innovationsfreude, coole Ideen, einfach mal was ausprobieren, weil man muss halt immer befürchten, dass einem irgendwann der Kopf abgerissen wird bei jeder Kleinigkeit, die schief geht.
Ja, also es ist eine Kultur der Angst.
Ja.
Und die würden halt, weil, also meistens ist das so, wenn wir dann fragen, was das vorherrschende Gefühl, dann sagen die ja nicht, wir haben alle einen ganzen Tag Angst, irgendwas falsch zu machen, sondern die sagen, wir sind gestresst. Wir haben immensen Druck, wir sind unter Anspannung. Und das ist die moderne Formulierung für, darunter wirkt Angst. Angst, Fehler zu machen, Angst, es falsch zu machen, weil man könnte angeklagt werden, vorgeführt werden, bloßgestellt werden, es könnte irgendeine Strafe drohen. Und was da drin dann auch passiert, ist eine Vertuschungskultur. Also, weil man nicht entlarvt werden will als der Schuldige oder die Schuldige, vertuscht man dann lieber und verdeckt das irgendwie und zieht eine Decke drüber halt, ne?
Und das führt dann wieder dazu, dass Schwachstellen in Firmen, die es ja zweifellos immer gibt, nicht aufgedeckt werden, um sie zu korrigieren. Das ist dann wie so eine eiternde Wunde, im Fleisch des Unternehmens und man fragt sich dann, wo ist eigentlich unsere Produktivität hin? Sind unsere Effektivitätsreserven? Und wir würden tatsächlich so weit gehen, dass viele Effektivitätsreserven, Synergieeffekte in Firmen gehoben werden können, wenn eine Firma sich von diesem Konzept verabschiedet. Und manchmal muss man genau hingucken, um zu erkennen, dass es wirklich in der Firma sich breit gemacht hat. Und wir würden sogar so weit gehen, viele, wenn nicht die meisten Unternehmenskulturen sind geprägt von diesem Konzept, weil es ist ja auch gesellschaftlich ein sehr verbreitetes Konzept.
Ja, und woran man es erkennen kann, habe ich gerade gedacht, weil jetzt ist vielleicht der eine oder andere beim Zuhören damit beschäftigt, wenn du Unternehmer bist, Führungskraft, fragst dich vielleicht gerade, haben wir das eigentlich, haben wir das eigentlich, haben wir jetzt Angst, sind die gestresst, weil die Angst haben, dass die schuld sind, dass die Fehler machen können. Woran man das erkennen kann, ist, dass einfach schnell Fingerpointing in Meetings stattfindet. Mhm. Also so ein Ausdeuten von, wer hat's verkackt, ne? Dann übrigens nicht als Entlastungsmantra, sondern wirklich, wer ist schuld, wer war's? Und dass dann viel Rechtfertigung geleistet wird. Also wenn ihr eine Kultur habt, in der ganz viel Rechtfertigungsgeschichte, bevor man überhaupt sagt, was los ist und vielleicht auch schon mit einer Lösung kommt, wenn erstmal viel erzeugt wird, also viel Geschichte erzeugt wird, viel Rechtfertigung erzeugt, viel Erklärung und wenn das Ganze auch mit Gefühlen untermauert wird, also wir sagen dann auch immer so Stressmarketing, ne? Also wenn die viel Marketing betreiben für, ich bin auch schon total gestresst und es war auch einfach unmöglich und dann war ja noch das und da war noch hier und da war noch dort, das ist halt ein Hinweis auf, es soll gleich nicht klar werden, dass es an mir lag und deswegen muss ich schon mal den Fokus auf irgendwen oder irgendwas anderes setzen. Und daran kann man erkennen, dass das mental-emotionale Konzept von Schuld, also dieses geistige Konzept von Schuld, Teil der Unternehmenskultur ist. Und in Familien kann man das genauso oder in Partnerschaften kann man das genauso identifizieren. Ne? Also in den Partnerschaften würde ich sagen, ist weniger Rechtfertigungsmodus am Start, sondern da würden wir sagen, ist mehr Anklagemodus. Also für uns beide wäre es auch irgendwie leichter, wenn nicht immer du.
Ja. So nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung.
Genau. Bevor der andere auf die Idee kommt zu sagen, es lag mal wieder an dir, fange ich lieber selber schon mal an. Und das ist, meinen wir mit Fingerpointing. Also wenn ein einzelner Schuldiger ausgedeutet werden soll und der ist einfach der Fehler im System. An dem liegt es.
Genau.
Deswegen heißt diese Folge auch, keiner war's. Man könnte sich mal auf den Standpunkt stellen, keiner war's. Oder, ne, und das wäre auch schon die Überleitung zu einem vollständig anderen Konzept oder zu einer vollständig anderen Betrachtungsweise, nämlich zum Thema Verantwortung oder Verantwortlichkeit, weil da könnte man sich dann auf den Standpunkt stellen in einem Team, und jetzt wird es gleich radikal, I know, alle waren es. Also alle waren gleichermaßen Verursacher eines Ergebnisses, also haben im Sinne der Teamzusammenarbeit dazu beigetragen, dass ein bestimmtes Ergebnis das Ergebnis ist. Ne? Aber ohne eben Fingerpointing zu betreiben, ohne den Schamknopf drücken zu wollen, weil das ist ja der Mechanismus in Schuld. Also man klagt jemanden an, der soll sich schuldig fühlen, dafür schämen und die Hoffnung, die dahinter liegt, ist, weil der sich so schuldig fühlt und so furchtbar schämt, korrigiert er jetzt sein Verhalten. Und exakt das Gegenteil ist halt der Fall. Also Menschen, die sich schuldig fühlen und schämen, ziehen sich eher zurück, anstatt dass sie Korrekturprozesse einleiten. Mhm. Und das ist ja das, was wir immer wieder beobachten in den Firmenkulturen, in denen das der Fall ist. Die Korrekturprozesse, hast du ja gerade schon erwähnt, die werden eher gehemmt, die werden eher verlangsamt. Und dadurch könnte man konstatieren, Schuld als Kultur ist ein Weiterentwicklungs- und Produktivitätskiller.
Total. Doppelt unterstrichen von mir.
Mit 8 Ausrufezeichen.
Ja.
Hört auf damit.
Hört auf damit. Weil es ist ein geistiges Konzept. Das heißt, man kann wählen, es zu leben oder nicht zu wählen. Und die Nachteile sind immer größer. Weil das Interessante ist ja, du musst dir das Konzept zu eigen machen, um es gegen andere zu verwenden. Aber du bewegst dich dann selber auch in diesem Konzept. Das heißt, du betrachtest dich ja auch selber immer kritisch, ob du deinen ethischen Standards genügst, um keine Schuld auf dich zu laden. Das heißt, du machst für dich den Handlungsspielraum einfach wahnsinnig eng und für die anderen auch. Also, und wie Patricia gerade schon sagte, du erzeugst Widerstand und Reaktanz. Das heißt, wenn du viel mit Schuld um dich wirfst und dieses Konzept ausgiebig benutzt, musst du dich nicht wundern, wenn Menschen zu dir auf Distanz gehen. Und das kann sogar dein Ehepartner sein. Ich finde, Kinder reagieren da sehr sensibel drauf. Also wenn man versucht, sie mit Schuld zu erpressen oder zu erziehen, in Anführungszeichen.
Ja, die fangen dann eben an zu lügen, ne? Also die sagen einfach nicht mehr, was war. Und das finde ich ja toll. Also wenn du halt die Kinder erziehst oder ich erziehen finde ich ja eben, also wenn du ihnen begegnest, erziehen ist auch immer so ein Scheißwort eigentlich, ne? Also wenn du ihnen begegnest mit sagt einfach immer alles, was passiert ist. Also wenn ihr die Vase runtergeschmissen habt, dann habt ihr es halt runtergeschmissen so. Dann heißt das jetzt nicht, und man könnte jetzt sagen, okay, wenn die ja vollkommen ohne dieses Konzept aufwachen, dann was passiert, aufwachsen, da, aufwachen ist aber eigentlich auch cool, ne? Jeden Tag aufs Neue und auch vielleicht auch Awakening stattfindet, ne?
Total, ich finde, ohne dieses Konzept, das ist wahres Erwachen, ja.
Ja, das ist dann Awakening im großen Stil, dass sie dann halt möglicherweise nur noch Mist bauen, ne? Also die machen, schmeißen dann nur noch Vasen runter, denen ist das völlig egal.
Ja.
Und genau das meinen wir aber halt eben nicht, weil jetzt Überleitung in das andere Konzept, was ähnlich klingt, aber eine vollständig andere Haltung ist. Und da würden wir sagen, Menschen nehmen diese Haltung lieber und leichter ein, wenn sie nicht angeklagt oder moralisch verurteilt werden. Nämlich Verantwortlichkeit zu leben in Bezug auf bestimmte Ergebnisse. Und das kann man sogar schon bei Kindern beobachten. Also Klassiker ist ja, die schmeißen eine Tasse runter und die Eltern fangen dann an zu schimpfen. So, oh, jetzt hast du dich, wer war das? Wer hat hier die Tasse runtergeschmissen? Wer war das schon wieder? Ne? Oder da ducken die sich ja eher. Ne? Und dann merken die schon, okay, besser, mir fällt nichts mehr runter. Dann kriegen die Angst und beim nächsten Mal, wo die vielleicht das runterschmeißen, ne? Und du bist nicht dabei, dann erzählen sie dir, sie waren es nicht. So, dann hast du halt diese Kultur. Wenn du aber mit ihnen so begegnest, dass in dem Moment, wo die Tasse runterfällt, du erstmal davon ausgehst, die haben das übrigens gerade nicht gemacht, um dich zu ärgern, ja? Die sind auch heute Morgen nicht aufgestanden und haben sich gefragt, wie viele Tassen könnte ich heute runterschmeißen, sondern das sind einfach Sachen, die passieren. Und du guckst auf die Tasse und sagst erstmal, es macht nichts. Ne? Ist nicht schlimm. So, komm, wir fegen das zusammen auf. Dann lernen die ja, okay, ich habe das jetzt kaputt gemacht, ich habe es verursacht. Deswegen muss ich mich aber nicht schlecht, falsch, schuldig oder irgendwas fühlen. Ich muss mich auch nicht schämen, ich muss auch keine Angst haben, sondern da liegen Scherben auf dem Fußboden und die müssen jetzt irgendwo hin. Also das heißt, die lernen auch ganz natürlich, das, was sie verursachen, auch wieder zu korrigieren. Und dann holen die einfach eine Schaufel und machen das weg, bis hin zu, dass die, und das fand ich interessant, ne? Also irgendwann haben, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob das Jona oder Ben war, irgendwann hat einer bei uns auch mal irgendwas kaputt gemacht. Und da wussten die, dass ich das sehr mochte. Und von alleine gefragt, soll ich dir eine neue kaufen? Also, und das fand ich so süß. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob es Jona oder Ben war. Er war noch wahnsinnig klein. Also, man wusste, der hat das Geld gar nicht dafür. Ne? Aber da war irgend, und das war nicht so reuevoll, oh Gott, ich muss es dir, sondern soll ich dir das neu kaufen? Also wirklich so, so eine Empathie für, ich weiß, das war dir wichtig und es tut mir auch so leid und soll ich es ersetzen? Also, dass man eher korrigiert im Sinne von, einen Ausgleich erzeugen, die Lücke, die entstanden ist, wieder schließen wollen, habe ich natürlich sofort gesagt, nee, also wirklich, es ist nur eine Vase, hast du auch nicht absolut, ich weiß auch nicht mal, was das war, was eine Vase war, irgendwas war das halt. Gesagt, also, ne, so. Aber die hatten eben nicht Angst mitzuteilen, wenn sie irgendwas kaputt gemacht haben, sondern sie haben eher verantwortlich reagiert und wollten korrigieren, also und ersetzen.
Ja, und derselbe Effekt, finde ich, stellt sich immer wieder in Firmen ein, wenn du aufhörst, deine Mitarbeiter mit Schuld zu drangsalieren. Und wir wollen jetzt Mitarbeiter nicht mit Kindern gleichsetzen, aber der Effekt, der sich bei ihnen einstellt, ist der gleiche. Also sie erkennen dann eher an, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, überlegen sich Korrekturmöglichkeiten und wie das besser aufgestellt werden kann. Und letztendlich, ne, wächst du damit auch ihren Innovationsgeist. Sie können halt auch viel mehr Dinge ausprobieren, wenn sie nicht mehr Angst haben müssen, dass ihnen der Kopf abgerissen wird, wenn mal irgendwas schief geht. Und die meisten Chefs wollen ja innovativere und selbstverantwortliche Mitarbeiter. Dafür müsstest du aber davon ausgehen, dass sie auch nicht morgens wach werden und sich überlegen, wie sie ihrem Chef einen in den Tee tun, so den ganzen Tag über. Es sei denn, sie setzen gegen ihn eine Waffe ein, aber das wäre dann wieder eine andere Folge. Aber geh erstmal davon aus, dass die Mehrheit deiner Mitarbeiter nicht morgens aufsteht und sich überlegt, wie sie dir das Leben schwer machen können. Also wenn du jetzt ein Chef bist.
Wie sie die ganzen Tassen runterschmeißen
Ja,
können
genau,
oder
die
wie.
ganzen Tassen.
Ja.
Also, ja.
Ja, und das finde ich ist halt, wenn wir diese Kulturentwicklungsprozesse machen, immer so faszinierend zu beobachten, wie sch schnell dann Korrekturen eingeleitet werden, wie kreativ die Begegnungen werden, wie leichtfüßig die Meetings werden. Also weil die dann ja auch ganz selbstwirksam schon sagen, ich sage das einfach gleich, bei uns hat nicht hingehauen, wir haben das Ziel nicht erreicht. Dann sagen auch alle anderen, hier komm, schwamm drüber, wir gucken jetzt einfach. Also wie ermächtigend die miteinander sind, dass nicht alle gemeinsam jetzt in das Lamento und in das Rechtfertigen und in das Anklagen und Fingerpointing einsteigen und ganz, ganz fortgeschritten ist. Wenn die halt in einer großen Kooperation dann sogar zusammen am Tisch sitzen und sagen, wir sparen uns dieses Wer war's, ne? Keiner war's, Punkt, im Sinne der Schuld. Und im Sinne der Verantwortlichkeit haben wir halt alle mitgewirkt. Und jetzt gucken wir mal, wer kann was, in welche Richtung, wie korrigieren, sodass das große Gefüge sich weiterentwickelt und stabilisiert, ne?
Ja, auch ein Riesen-Awakening für jede Unternehmenskultur und für jede Organisation, die diesen Shift hinkriegt. Und ich finde, mehr muss man dazu fast gar nicht sagen, als hört auf damit. Also,
Ja, hör auf damit. Ja, also und ne, hör auf damit, wenn du merkst, dass es eine Platte ist, die bei dir im Kopf permanent im Kreis läuft. Also, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich kannte auch schon, obwohl meine Eltern im Übrigen überhaupt nicht anklagend waren, also die waren wirklich nicht anklagend. Also die haben nicht geschimpft, wenn was runtergefallen ist. Also ich bin sogar so aufgewachsen und doch habe ich eben in der Gesellschaft, in unserer Kultur mitbekommen, dass Schuld irgendwie eine Rolle spielt. Und mir war das als Kind, Jugendliche und junge Erwachsene, mir war total wichtig, immer zu verdeutlichen, wenn ich an irgendwas nicht Verursacher war, gleich deutlich zu machen, dass ich nicht schuld war oder auch sofort anzuerkennen, wenn ich irgendwas verkackt hatte, so ich war es. Und, also Schuld abtragen. Also ich merke das. Also wenn du merkst, dass das, oder ich habe das damals gemerkt, dass mich das belastet hat. Also mich hat es wahnsinnig gestresst. Und wenn du merkst, dass das eine Platte ist, die in deinem Kopf dreht, dass du die mal vom Plattenteller nimmst, also gezielt vom Plattenteller nimmst und nicht guckst, okay, wie kannst du dich wieder reinwaschen und allen verdeutlichen, was für ein guter Mensch du bist und wie sehr du nichts falsch gemacht und überall, wo hast du alles, sondern nimm die Platte runter und frag dich erstmal nur, dass in China gerade ein Sack Reis umgefallen ist, hat das wirklich ursächlich was mit dir zu tun gehabt, ja. Ja, weil ich habe mir tatsächlich manchmal dann sogar Schuhe angezogen, die gar nicht meine waren. Also dann im Kreis gecheckt bei mir, wo, was hätte ich noch anders und wo habe ich das irgendwie verkackt und was ist hier und Ding. Also dann einfach nur zu sagen, weißt du, der Waschlappen, der gestern Abend bei dir vom Haken gefallen ist, ich habe da nicht hingehängt, ich habe damit nichts zu tun. So.
Ja, und als du vorhin von Schuld abtragen gesprochen hast, habe ich nochmal gedacht, auch wieder in die Organisation hineingedacht. Manche oder viele Mitarbeiter, könnte man zumindest mal unterstellen, tragen schon mal prophylaktisch ihre vielleicht in Zukunft drohende Schuld ab, indem sie zum Beispiel viel beschäftigt sind. Ne? Also um schon mal Vorschub zu leisten, falls bei ihnen irgendwas schiefläuft, zumindest mit viel Arbeit schon mal wieder gut dazustehen.
Ja, mega.
Und die
Also,
Schuld
ja.
da vielleicht sogar oder die Strafe, die dann
Ja.
droht, schon mal
Abzumildern, ne?
abzumildern. Und dann, das heißt, das kann sein, wenn du wirklich ein hohes Maß an Überforderung, Überanstrengung, volle Schreibtische, unerledigte Projekte in deiner Firma hast, dann kann das erstmal sein, dass du einfach nur wahnsinnig erfolgreich gut
Ja.
verkaufst, ne, und die Ressourcen an diesen Verkaufserfolg anpassen muss. Das kann natürlich auch sein, aber es kann tatsächlich auch ein Hinweis sein, dass Schuld ein subtiler, aber doch vorhandenes Kulturelement ist und deine Mitarbeiter damit beschäftigt sind, die Schuld schon mal prophylaktisch abzutragen, indem sie halt viel beschäftigt sind. Also,
belastet, beschwert, ja, gestresst, fleißig, aufopfernd erscheinen. Ne?
Ja.
So, ja, ja, das ist eins, ne, die Platte, der volle Schreibtisch. Und ich habe gerade gedacht, und wenn du merkst, dass du zu Rechtfertigungsgeschichten neigst, ne, stopp das. Sag einfach nur, was ist. Also sag, wir wollten eine halbe Million, wir haben 80% erreicht, Punkt. Das sind die Korrekturvorschläge. Also hör auf zu rechtfertigen. Und ein Sensor, den du auch öffnen kannst, eben ist, wenn Menschen dir viel mit Rechtfertigung begegnen, kannst du überprüfen, ob du die Tendenz hast, anklagend zu sein und Fingerpointing zu betreiben. Also ob du was Einschüchterndes hast. Also ob du eher jemand bist, der bei den anderen die Lücken sucht, um ihnen die dann unter die Nase zu reiben. Und nicht in so einer ermächtigenden, korrigierenden Haltung, sondern in so einer entlarvenden, anklagenden Haltung. Also insbesondere, wenn du Führungskraft bist, wenn die Mitarbeiter sich viel rechtfertigen, kann es sein, dass du mit ihnen mal über dieses Konzept von Schuld sprechen musst. Oder schick ihnen einfach die Podcast-Folge und sag, im Übrigen will ich das nicht in unserer Begegnung, nicht in unserer Kultur. Ich weiß noch nicht, wie wir das hinkriegen. Und wenn du die Frage tatsächlich hast, ruf uns an oder schreib uns eine E-Mail, weil genau das ist ja was unser Team, also wir beide und auch unsere Trainer und Coache machen in Organisationen, diesen Kulturwandel zu bewirken. Also dass die mehr und mehr aus Schuld aussteigen, um dann, und das ist eben das kolossal Geile, mehr und mehr in dieses Konzept der selbstwirksamen Verantwortlichkeit einzusteigen. Und zu sagen, okay, wie können wir es gemeinsam korrigieren? Was ist mein Beitrag für die Korrektur? Was sind meine Erkenntnisse? Und ihr werdet merken, wie wahnsinnig entlastend das ist. Also in dieses Entschuldigungsmarketing nicht mehr so viel Energie und Zeit zu investieren und in die Entschuldigungskommunikation. Also damit meine ich bei Entschuldigung wirklich dieses Reinwaschen, frei von Schuld machen, nicht schuld sein. Also in diese Idee, wenn du da nicht mehr so viel Verhalten und Kommunikation rein investieren musst, dann kannst du deine Power wirklich für Korrektur nehmen und für Weiterentwicklung und für Pause und Genuss.
Genau. Und was wir dir wirklich versprechen können, es fallen nicht mehr Tassen runter, wenn du aufhörst, mit Schuld zu drohen, sondern weniger, weil ne, man kann einfach auch davon ausgehen, wenn Menschen unter emotionalem Stress stehen, weil sie Angst haben, weil sie Strafe befürchten, weil sie befürchten, als die Schuldigen entlarvt zu werden. Dieser Stress führt halt dazu, dass sie nicht optimal arbeiten können. Deswegen paradoxerweise fallen dann mehr Tassen runter in diesem Konzept.
Ich habe gerade gedacht, ich finde das auffällig, bei uns ist tatsächlich wirklich auch in der Familie total wenig Zeug kaputt gegangen.
Also ja.
Unsere Kids waren immer total gelassen, sorgfältig mit ihrem Zeug. Und ich habe gerade gedacht, das ist lustig, es gab nur ein Element, da hat Jona nicht was immer wieder zerstört, aber der hat immer wieder Fahrräder und Roller sich klauen lassen.
Oh.
Und im Nachhinein sagte er auch irgendwann mal, er wollte mal rausfinden, ob wir denn eigentlich irgendwann auch böse werden.
Oh.
Ja, also ob wir dann irgendwann so wie andere Eltern auch dann bestrafen oder sauer werden oder ärgerlich werden oder so. Und ich würde sagen, einmal ist es mir nicht gelungen, cool zu bleiben. Da wurde ich wirklich sauer.
Oh ja, ich auch.
Also, einmal nicht. Oh, da habe ich mich dann hinterher auch entschuldigt. Ne? So.
Ich habe mich geschämt. Hab ich.
Ja, genau. Scham und Schuld. Dann abgetragen. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, beleidigt, jetzt bin ich gerade. Weil ich glaube, es war der sechste Roller. Und irgendwann habe ich wirklich gedacht, aber ich glaube, es hackt. Und das war wirklich so ein Ding. Und das Abgefahrene war, ich habe dann sowohl bei der Rollerreihe als auch bei der Fahrradreihe jeweils gesagt, also weil der hat das Zeug dann nicht abgeschlossen, ne? Der hat es einfach irgendwo hingestellt. Und da habe ich irgendwann gesagt, also das ist der Letzte und wenn der weg ist, es gibt einfach keinen neuen mehr. Also nicht als Bestrafung, sondern, und das ist, glaube ich, dann auch nochmal so ein Unterschied, den man sich klar machen muss, als Konsequenz. Also wirklich vom lateinischen Wort, ne? Wie konsequiere, etwas, was darauf folgt, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, mit meinem großen Latinum, was gefühlt 40 Jahre her ist, dass es halt tatsächlich dann so war, dass er diesen letzten Roller wahnsinnig lange fuhr. Also, weil wir einfach nur gesagt haben, es ist der letzte, es kommt einfach kein neuer. Also, wir sind auch nicht sauer, wir sind nicht böse, aber wir ersetzen den nicht mehr. Und sein letztes Fahrrad hat es tatsächlich leider nicht geschafft. Also, er ist dann wahnsinnig viel zu Fuß gelaufen.
Ja.
Also, aber hat sich auch nicht beschwert, hat gesagt, ja, also ich habe es nicht abgeschlossen, es ist weg.
Ja.
Und jetzt gibt es halt kein neues. Also offensichtlich wollte er mehr zu Fuß laufen.
Ja, aber dass du das Ziehen von Konsequenzen noch erwähnt hast, das ist wahrscheinlich auch für viele Chefs, die jetzt zuhören oder vielleicht auch Eltern, wichtige Information. Also das Ziehen von Konsequenzen, die sich natürlicherweise aus einem Verhalten oder aus einem Ergebnis ergeben, das ist natürlich nach wie vor möglich und erforderlich und funktional, ne, um Korrekturen in deinem Unternehmen vorzunehmen. Aber du kannst diesen ganzen gedanklichen und emotionalen, also diese Sphäre
Überbau,
von,
ne?
ja,
Ja,
genau,
diesen,
Überbau und diese Sphäre von Schuld, in der das häufig stattfindet,
die kann man weglassen.
kann man einfach
Ja,
weglassen.
kann man einfach
Also,
weglassen. Spart euch diesen Scheiß. Sagt einfach, okay, ihr habt jetzt zum vierten Mal hintereinander die Quartalszahlen nicht erreicht. Die Folge ist, wenn wir das noch zweimal machen, müssen wir die Abteilung schließen. Ne?
ja.
Müssen auch niemanden jetzt irgendwie geißeln und entlarven und beschämen und beschuldigen, sondern das ist dann einfach die natürliche Folge. Und jetzt ist die Frage, welche Korrektur braucht es? Und dazu brauchen wir keine Rechtfertigung und kein Fingerpointing, sondern genau damit müssten wir aufhören, damit wir die Wurzel des Problems finden. So, ne?
Genau.
Ja.
In diesem Sinne, ne, hört auf damit.
Hört auf damit. Alle waren es. Keiner war es. Alle waren es. Genau, hört auf damit. Und wie immer gilt, wenn du Fragen dazu hast, schreib uns gern. Ne? Also auch wenn du Anwendungsfragen hast. Wenn du Lust hast, dass wir in deine Organisation kommen, schreib uns auch gerne info@diegrünewiese.de. Da triffst du übrigens, kann man ja auch mal vorstellen, ne? Triffst du im Erstkontakt auf Ralf Andrasch, der macht ganz viel Organisationsentwicklung, Business Coaching bei uns. Und mit dem kannst du mal rausfinden, ob so ein Kulturveränderungsprozess für deine Organisation passt oder nicht passt. Und wenn du sagst, das ist aber eine Familienkultur, die ich gerne entwickeln will. Und wir sind keine Unternehmerfamilie, wir sind einfach eine Familie. Ich hätte das gerne in meiner Partnerschaft oder ich hätte das gern einfach in meiner Familie und in meinem Leben. Dann ist unser Training Release was für dich im Mai oder nächstes Jahr unser Jahrescoaching Grow, für das auch jetzt schon die Anmeldemöglichkeit wieder eröffnet ist.
Genau. Und wenn du findest, wir haben mit dieser Folge Schuld auf uns geladen, ne?
Ja.
Weil du findest, das, was wir gesagt haben, sei allerhand, dann schreib uns gerne und stell uns deine Fragen dazu, ne? Um unsere Haltung dazu vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. In
Genau.
diesem Sinne freuen wir
Wünschen wir
uns.
dir eine beschwingte Woche, Wochenende, was auch immer vor dir liegt.
Ja,
Bis dann,
tschüss.
tschüss.